Liebe Geschwister, liebe Freunde und liebe Zuhörer, wir dürfen uns auch heute wieder treffen zu einer Wortbetrachtung. Und zwar soll es heute gehen um den Psalm 73. Wir stehen hier am Beginn des dritten Buches der Psalmen. Von Asaf stammen die 11 ersten Psalmen dieses Buches. Asaf bewegt hier das Problem, warum die Gottlosen ein lockeres Leben führen und er als Gerechter gleichzeitig leiden muss. Und das, obwohl er vom Bösen abgesondert lebt. Im Verlauf seiner Beschäftigung damit verbeißt er sich regelrecht in diese Problematik, verrennt sich zu falschen Einschätzungen und Schlüssen, wird aber dann durch Gottes Gnade zur Besinnung geführt und kehrt wieder um zur völligen Gemeinschaft mit Gott. Am Ende des Prozesses kommt er zu einem wirklich sehr guten und Gott wohlgefälligen Ergebnis, das er am Anfang von Psalm 73 in Vers 1 gleich zum Ausdruck bringt. Ich lese uns erstmal jetzt den Bibeltext, also Psalm 73 von Vers 1 bis Vers 28. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten. Beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge, sie fahren daher in den Einbildungen ihres Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit. Bedrückendes, von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Und deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen bei dem Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stelltest du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir, doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst, nach deinem Rat leitest du mich, und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fest, Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Bevor wir jetzt mit der eigentlichen Wortbetrachtung beginnen, möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, jetzt für jeden Einzelnen, der hier zuhört, der dir gehört, dem du Gnade geschenkt hast, dass er umkehren durfte zu dir und dich aufnehmen durfte in sein Herz, sich im Glauben mit dir verbinden durfte auf Zeit und Ewigkeit. Hab von Herzen Dank für sie alle, die dir gehören, und danke, dass wir dir wirklich gehören und nichts und niemand uns mehr aus deiner Hand reißen kann. Wir beten aber auch für solche, die hier zuhören, die dich noch nicht kennen, die dich nicht aufgenommen haben, die dir nicht gehören. Wir bitten dich, dass du auch ihre Herzen bewegst hin zu dir, dass sie Gnade finden, dass sie erkennen, wer sie sind vor dir, dass sie erkennen, wer du bist, nämlich der Heilige, der gerechte Gott, dem normalerweise niemand nahen kann mit seinen Sünden in unvergebener Art, Herr. Wir wollen dich da bitten, dass du auch da die Herzen berührst und die Herzen überführst und doch den Menschen Gnade schenkst, dass sie umkehren können zu dir. Und auch jetzt für uns alle bitten wir dich, dass du uns hilfst, dein Wort recht zu betrachten, so wie du es willst. Wir danken dir überhaupt für dein Wort, dass du es uns gegeben hast, auch für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, um dein Wort zu verstehen. Und wir bitten dich, dass wir doch dich noch viel mehr sehen in deinem Wort, Herr Jesus, auch dein Herz noch viel mehr kennenlernen und dass wir dadurch wirklich Veränderung finden bei dir, dass du uns umgestalten möchtest in dein Bild, aber auch, dass du uns Wegweisung gibst für unseren Weg, dass wir unseren Weg einrichten, so wie es dir gefällt und dir wirklich nachfolgen zu deiner Ehre. Amen. Ja, eines der grundsätzlichen Probleme, die ein Mensch von Natur aus oder ein Gläubiger außerhalb der Gemeinschaft mit Gott hat, er schaut auf andere Menschen und vergleicht sich mit ihnen. Und zwar auf verschiedensten Gebieten. Zum Beispiel, was materiellen Besitz angeht. Der eine hat mehr und denkt man, und ich bin zu kurz gekommen, der hat reiche Eltern, dem fällt alles in den Schoß. Oder wenn es um unser Wohlergehen geht, um Schwierigkeiten im Leben, dann scheint es so zu sein, dass wir die größten Probleme haben. Oder wenn es ums Aussehen, ums Äußere geht, da können wir uns oft nicht selbst annehmen. Oder wenn es um Gaben, Beruf, Erfolg geht, denken wir oft, ich kann nichts groß vorweisen oder was kann ich schon. Oder denk oft, wenn ich auf andere schaue, wenn ich doch auch dieses Talent hätte. Und die Liste ließe sich noch viel weiter fortsetzen. Damit wir als Kinder Gottes nicht in diese Gefahr kommen, müssen wir alles dran setzen, im Herrn Jesus zu bleiben, uns in seiner Gegenwart aufzuhalten. Ab dem Punkt, wo wir zum Glauben kommen, sind wir ja der Stellung nach im Herrn Jesus. Und deswegen sagt uns das Wort auch in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dazu ist es notwendig, dass wir beständig bzw. regelmäßig Gemeinschaft suchen, im Gebet, im Wort und mit den Geschwistern, damit wir geistlich wach bleiben. Auch, dass wir darauf schauen, dass wir in der Vergebung leben. Und das nächste ist, alles, was wir sind und haben, da komme ich mal zurück auf das Vorhergesagte, das müssen wir begreifen und uns bewusst werden, ist von Gott. Und darum sollen wir ihm dankbar sein und uns daran genügen lassen. In 1. Timotheus 6, Vers 6 heißt es mal, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Und wir sollten auch sehr darauf achten, uns wegen dem, was wir empfangen haben, bloß nicht zu rühmen. Vielmehr haben wir damit Verantwortung vor Gott, alles Empfangene einzusetzen zu Gottes Ehre. Wir sollen schon auch auf andere schauen, jedoch in einem ganz anderen Sinn. indem wir nämlich auf unsere Mitgeschwister achten, indem wir sie zum Beispiel vor Gefahren warnen, ihr Mangel erkennen und ausfüllen, einfach, dass wir sie um sie besorgt sind. In Philipper 2, Vers 3 heißt es unter anderem, oder Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also um Jesu willen sollen wir da wirklich opferbereit sein, auch verzichten können, auch dem anderen wirklich zu helfen. In 1. Johannes 3, 16 bis 18 werden wir aufgefordert, für die Brüder unser Leben darzulegen. Übrigens, in der Ehe können wir das lernen. Das ist ein Trainingsfeld für uns. Der Ehemann soll seine Frau lieben, indem er bereit sein soll bis zum Äußersten. Könnt ihr nachlesen in Epheser 5, 25. Bis zum Äußersten heißt, seine Ehefrau zu lieben, so wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat er sie geliebt? Indem er sein Leben in der Tat dargelegt hat. Und die Ehefrau soll ihrem Mann eine Gehilfin sein. Auch wir, meine Frau und ich, haben das alles, was ich da vorher gesagt habe, über das auf andere Leute schauen und uns vergleichen, das haben wir alles durch. Als wir dann zum Glauben gekommen waren, hat der Herr Jesus uns in seine Schule genommen. Unter anderem hat er uns, an uns gearbeitet mit diesem Psalm, den wir hier betrachten, Psalm 73. Und in unserer Umgebung gab und gibt es Leute, die der Herr Jesus für uns benutzt hat, möchte ich fast sagen, um uns diese Wahrheiten bzw. Lehren aus Psalm 73 beizubringen. Da waren zum Beispiel Leute, auf die die Beschreibung Asafs, die wir später noch sehen werden, ab Vers 4 zum Teil zutrifft. Zum Beispiel, da gab es Leute, die hatten zum Teil reiche Eltern, hatten eine sehr gute materielle Basis oder auch andere hatten eine super Arbeitsstelle, ein sehr gutes Einkommen, da spielte Geld keine Rolle. Sie konnten sich alles erlauben, alles leisten. Ein Nachbar hatte auch die Freiheit zum Beispiel seiner Arbeitszeit unwahrscheinlich flexibel zu gestalten. Er war nachmittags öfters schon so früh zu Hause und konnte seiner Frau zur Hand gehen. Auf diese Situation hat meine Frau immer wieder geschaut und hatte damit ihre Schwierigkeiten. Unsere Situation war meistenteils eher bescheiden. Nach und nach sahen und sehen wir aber auch die Schattenseiten bei den Menschen um uns her. Dass sie zum Beispiel bei allem Reichtum zum Beispiel einfach die Dinge nicht genießen können, rastlos unterwegs sind, niemals zur Ruhe kommen, niemals wirklich bleibende Zufriedenheit haben. Dass Gott im Leben eines Gläubigen mancherlei Schwierigkeiten und Trübsale zulässt, wie wir es auch hier im Psalm 73 sehen werden, ja sogar herbeiführt, das mussten wir im Verlauf von Jahren langsam lernen, beziehungsweise ein Ja dazu finden. Wir sollen auch lernen, dankbar dafür zu sein und uns sogar darüber zu freuen. Siehe Jakobusbrief, Kapitel 1. Auch sollen uns ja diese Dinge alle zum Guten, zum Besten mitwirken. Siehe Römer 8, 28. Wobei wir, das muss ich ehrlich sagen, vom Rühmen darüber noch um vieles entfernt sind. Siehe Römer 5, wo es da heißt, dass wir sogar uns wegen der Trübsale rühmen sollen. Das Ziel mit diesem Psalm 73 ist es, unter anderem zu zeigen, dass Gottes Güte seinem Volk, genauer den Gerechten, gilt. Und das trotz schwerer Prüfungen, durch die die Gläubigen gehen müssen, trotz allerlei Schwierigkeiten, die ihnen begegnen und trotz aller möglichen Leiden, die sie eventuell zu ertragen haben. Aber diese Wahrheit muss durch Erfahrung gelernt werden. Dahindurch musste auch Asaf gehen und dahindurch müssen auch wir gehen. Doch das muss auch gesagt sein, dabei sind wir nicht niemals alleine gelassen. Der Herr weiß um das alles und er geht mit uns dorthin durch und beziehungsweise rettet uns auch wieder heraus. Er als der lebendige Gott ist vollkommen in all seinem Plan und all seinem Tun. Er macht keine Fehler und ist auch niemals unvermögend oder kraftlos. Was uns auch klar sein sollte, er hat auch in alledem das Maß genau festgelegt und er hat jederzeit die Kontrolle. Und diese Wege sollen uns zum Besten sein, wie ich schon sagte, und zu seiner Verherrlichung. Wir kommen zu Vers 1. Habe ich rechts im Bild schon eingeblendet. Asaf beschreibt hier in einer Art Kurzfassung sein Problem. Dabei gibt er gleich im Vers 1 das Ergebnis dieser schweren Prüfung bekannt, durch die er ging. Da heißt es, fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Es scheint, als spräche er diese Wahrheit so aus, als ob er niemals mehr wankend darüber würde. Diese Wahrheit steht für ihn felsenfest, in dem Sinn, wie konnte ich nur jemals daran zweifeln? Der erste Vers bildet mit dem letzten Vers eine Art Klammer, Vers 28, um den ganzen Psalm. Die Aussage dort lautet, ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Die trifft Asaf zwar mehr im Blick auf sich selbst, aber sie harmoniert mit dem Vers 1. Asaf stellt fest, dass Gott voller Güte ist. Letztlich zu allen Menschen. Er lässt die Sonne scheinen über Guten wie auch Bösen. Er sorgt für sie. Er ist ein Erhalter aller Menschen, heißt es im Timotheusbrief. Er gab sogar aus Liebe zu allen Menschen seinen einzigen Sohn. Doch seine Güte und Liebe gilt besonders seinem irdischen Volk Israel. Und noch viel mehr denen, die reinen Herzens sind. Da können wir auch uns als Kinder Gottes mit einschließen. Der Weg, auf dem Asaf, Gott sei Dank, zu diesem Endergebnis gekommen war, war sehr schwierig und gefahrvoll. Er wäre beinahe ausgeglitten, denn er befand sich zumindest zeitweise außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Das bestätigt uns auch der Vers 17, dort heißt es, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Wie es dazu kam, dass Asaf sich vom Heiligtum entfernen konnte, wird uns hier nicht genauer berichtet. Wir müssen uns jedoch bewusst werden, dass der Weg, der zum Leben führt, schmal ist. Matthäus 7, Vers 14. Und dass manchmal schon eine kleine Änderung, muss was zwischendurch machen, Lautsprecher abschalten am Computer. Ich wiederhole nochmal, doch wir müssen uns bewusst sein, dass der Weg, der zum Leben führt, schmal ist. Matthäus 7, Vers 14. Sodass manchmal schon eine kleine Änderung der Laufrichtung nach wenigen Metern zu einer riesigen Abweichung führen kann. Bei Adam Asaf war das so. Erstens ließ er sich verleiten, auf die Gottlosen zu schauen. Er sah sowieso nur das Äußere. Was er sah, war ihr Wohlergehen. Wie es den Gottlosen wirklich ging, konnte er natürlich nicht sehen. Auch wie furchtbar es sein würde, wenn ein Gottloser einmal in die Hände des lebendigen Gottes fiel, Auch das sah Asaf in diesem Moment nicht. Dann setzte er noch einen drauf und verglich sich und seine Situation mit dem Wohlergehen der Gottlosen und kam zu dem Eindruck, dass er bisher wohl vergeblich ein Gott wohlgefälliges bzw. heiliges Leben geführt hatte. Er nahm die Erziehungswege Gottes als eine schwere Last und eine regelrechte Plage wahr. Asa verstand nicht, warum er als Gerechter leiden musste, während die Gottlosen um ihn her ein lockeres Leben führten. Es ist letztlich das Verdienst unseres Heilandgottes, dass Asaf vor dem Schiffbruch im Glauben bewahrt wurde. Der Herr hat seine Frommen stets im Blick. Das soll auch uns Mut machen. Er sieht die Gefahr und lässt die an ihn Glaubenden nicht fallen. Sehen wir zum Beispiel die dreifache Verleugnung des Petrus an. Dort sagt der Herr ja: Siehe, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Letztlich werden die Seinen bewahrt. In 1. Samuel 2, Vers 9 heißt es dazu: Die Füße seiner Frommen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Also ein wahrhaft gläubiger Mensch kann vom Weg abkommen, kann straucheln und fallen. Doch die, die ein aufrichtiges Herz haben und es rein halten wollen, bringt er zum Nachdenken und zur Einsicht über sich selbst, sodass ihr Weg schlussendlich wieder mit seinem Wort bzw. seinem Willen im Einklang ist. Auf irgendeine Weise, zum Beispiel durch einen Impuls von Gott oder eine Maßnahme der Zucht, sorgt Gott dafür, dass ein Gläubiger wieder wach wird, nachdenkt und sich wieder ins Heiligtum, das heißt in die Gemeinschaft mit Gott, begibt. Das galt auch für Asaf. Er durfte sich ja zu denen zählen, die reinen Herzens sind. Am Ende, nach bestandener Prüfung, durfte er sich umso fester in puncto Sicherheit bzw. Sicherheit und Heilsgewissheit sein. Wir kommen zu Vers 4. Von Vers 4 bis 12 lese ich jetzt erstmal. Da heißt es: Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden Bosheit bedrückendes von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen bei dem Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Das Bild, das Asaf von den Gottlosen in den Versen 4 bis 12 zeichnet, trifft nur zum Teil zu, wobei es auch Menschen geben mag, auf die das Urteil Asafs in der Mehrheit zutreffen mag. Von manchen Menschen bekommt man den Eindruck, dass bei ihnen alles glatt läuft, dass sie von Erfolg zu Erfolg eilen, dass es ihnen blendend geht. Das hängt aber oft damit zusammen, dass sie sich, wie es so heißt, selbst gut verkaufen können. Sie nehmen es auch dabei mit der Wahrheit oft nicht so genau. Manche Leute, die das hören, fallen darauf herein, besonders dann, wenn es ihnen selbst gerade schlecht geht oder sie nur einen geringen Selbstwert haben. Kennt man solche Menschen etwas näher, dann stellt man meistens fest, dass es eben doch nicht so ist. Aber obwohl sie solche Verdrängungskünstler und Oberflächliche sind, können sie irgendwann nicht mehr verbergen, wie es tatsächlich aussieht. Also einige der Einschätzungen Asafs treffen zu, wenn auch nicht jede einzelne Beschreibung für jeden gottlosen Menschen gilt. Auch heute ist das noch so, dass die Gottlosen keine Qualen haben bei ihrem Tod. Das kann mal sein, aber das stimmt so nicht. Das stimmt in seltensten Fällen, würde ich sagen. Also das haben vielleicht auch einige von uns schon hautnah miterlebt, wie viel körperliche und seelische Qualen ein Sterbender durchmacht. An der Stelle behaupte ich mal, dass ein Kind Gottes tendenziell ganz anders durch das Todestor geht, regelrecht vom Herrn Jesus getragen. Viele Menschen dieser Welt tun alles für ihren Körper. Wohlgenährt kann heißen, sie lassen sich's gut gehen, genießen die feinsten Speisen zum Beispiel, tun alles für ihr Fitness und Aussehen, gönnen sich Reisen, Urlaube, Abenteuer. Also wir sollten es ihnen gönnen, sie haben ja auch sonst nichts und auch keine Hoffnung über dieses irdische Leben hinaus. Dann heißt es hier, dass Gottlose keine Mühsal hätten, also Schwierigkeiten, Krankheiten, Leiden. Oder nicht wie die anderen Menschen geplagt werden. Auch das stimmt so nicht. Manche Menschen beherrschen die Kunst, solche Dinge, wie ich schon gesagt habe, gut zu verbergen. Allein schon die Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben, spricht dagegen. Auch wie Menschen sich einander plagen, ärgern, sich gegenseitig Stress machen, darüber könnte man Bücher schreiben. Gottlose sind natürlich gekennzeichnet durch Hochmut, Gewalttat, Bosheit und Bedrückung. Manche platzen fast vor Einbildung und Hochmut. Und da gibt es Menschen, für die ist ein normales oder durchschnittliches Leben viel zu langweilig. Sie suchen geradezu das Risiko, den letzten Kick und das Nervenkitzel. Man hat den Eindruck, dass sie Gott hassen und gleichzeitig den Tod lieben, wie es mal heißt in Sprüche 8, Vers 36. Alle, die mich hassen, lieben den Tod, heißt es dort. Die Gottlosen verfolgen nicht nur die Gottesfürchtenden, sondern sie sind auch Gotteslästerer, die ihren Mund in den Himmel setzen, wie es in Vers 9 heißt. Sie sagen, dass Gott von den Dingen der Menschen keine Notiz nimmt, das habe ich schon oft gehört, und dass bei dem Höchsten kein Wissen ist. Oder Gott hätte die Menschheit oder die Erde sich selbst überlassen, hätte sich von seiner Schöpfung verabschiedet, wenn es überhaupt einen Gott, einen Schöpfergott gibt. Sie sündigen, sie leben in Saus und Braus, weil sie meinen, dass das Gericht Gottes bis jetzt noch nicht über sie gekommen ist. Prediger 8, Vers 11, wer es nachlesen will. Es geht ihnen gut, ihre Reichtümer vermehren sich. Sie sind sorglos, Vers 12. Aber sie haben ihre Rechnung ohne Gott gemacht. Schauen wir uns den reichen Kornbauer an. Als Beispiel. Für sie wird es ein fürchterliches Erwachen geben. Und andere Menschen, wie es in Vers 10 heißt, stimmen ihnen sogar noch zu oder wenden sich auch zu diesem Treiben hin. Wir kommen zu Vers 13. Da heißt es, fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Das ist die vernebelte Sicht eines Gerechten, der aber nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt. Zusammengefasst mit wenigen Worten. Den Gottlosen gelingt alles, ihnen geht's gut und sie sind dabei noch hochmütig und rotzefrech und das sogar gegen Gott. Während die Gottesfürchtigen leiden, Entschuldigung, und Gott schaut dem tatenlos zu. Es scheint, als ob Gott sein Regieren eingestellt hätte, als ob er die Erde sich selbst überlassen hätte. Auch das ganze gottlose Verhalten und Handeln schien keine Konsequenzen nach sich zu ziehen. Das alles verstand Asaf nicht. Zumindest in dieser Phase konnte er das überhaupt nicht nachvollziehen. Man kann aus diesen Versen nicht unbedingt herauslesen, dass Asaf ein Neidproblem hatte, aber er war wohl auf diese Schiene gekommen, dass irgendwie alles ein wenig ungerecht verteilt war. Asaf kommt zu völlig falschen Schlussfolgerungen. Offensichtlich hatte er sich lange, zu lange, mit dem Problem beschäftigt. Er war anscheinend nicht in der Lage, seinen Blick bzw. seine Gedanken wegzuwenden von dieser Problematik. Und durch die Beschäftigung mit den Bösen bzw. Gottlosen war seine gottesfürchtige Seele gequält worden und wund geworden. Was hatte es ihm denn eingebracht, ein reines Herz und unschuldige Hände zu haben? Was hatte es ihm genützt, sich vom Bösen abzusondern bzw. fernzuhalten, wenn am Ende die Gottlosen die Gewinner sind und triumphieren, er aber den ganzen Tag geplagt und jeden Morgen gezüchtigt wurde? Wir als Gotteskinder sollten nicht so denken. Wir sollten uns nicht vergleichen, weder mit anderen Gläubigen noch mit Ungläubigen, noch beklagen und unzufrieden sein. Wir sollten vielmehr den Herrn Jesus bitten, dass er in unseren Herzen gebahnte Wege macht und uns Einsicht gibt in seine Wege mit uns. Das, was uns widerfährt, oder ob vordergründig, Positives oder Negatives, kommt letztlich alles von ihm. Und vor allem geht er mit uns in diesen Wegen und hilft uns hindurch oder rettet uns wieder heraus. Wenn es um Züchtigung und Erziehungswege Gottes geht, zum Beispiel, oder um Prüfung oder Erprobung unseres Glaubens. Ich will uns hier eine Verspassage lesen aus Hebräer 12. Da heißt es: Und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Und dann müssen wir hier sehen, dass, das heißt im weiteren Text von Hebräer 12 finden wir das, wenn Gott uns schlägt, sollten wir uns schon fragen, ob bei uns ein Weg der Mühsal ist oder ein sündhaftes Verhalten und wenn ja, die Konsequenzen ziehen. Wichtig ist auch, die Ziele der Züchtigung zu sehen, die wir dann hier später im Hebräer 12 ab Vers 10 sehen. Da heißt es, dass unsere Väter auch Züchtiger für uns gewesen sind und wir haben sie gescheut. Die züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, aber Gott zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also das sollten wir schon nicht aus dem Blickfeld uns verdrängen lassen. Also wir sollten die Ziele Gottes sehen, die er mit der Züchtigung hat, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden und dass er uns eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit geben will. Wir lesen hinsichtlich Prüfung und Erprobung unseres Glaubens Jakobus 1 ab Vers 2. Da heißt es: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen oder Anfechtungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also auch hier können wir diesen Versen entnehmen, dass die Erprobungen unseres Glaubens etwas Positives sind, dass wir letztlich dadurch gestärkt werden sollen und dass sie uns zum Besten dienen und dass sie auch nicht zuletzt zu Gottes Ehre dienen und wir erkennen, wie groß und wunderbar unser Herr ist. Dabei benutzt er auch benutzt Gott auch durchaus Plagen, wie es Asa formuliert hat, unter anderem Schwierigkeiten, Krankheiten, Leiden, auch Konflikte mit Menschen, ja sogar mit Gläubigen, persönliche Schicksalsschläge, Gefahren und existenzielle Nöte, wie zum Beispiel dieses Coronavirus. In manchen Ländern werden Gläubige verfolgt, gefoltert und umgebracht. Asaf hatte das alles nicht erkannt, so wie es aussieht, an der Stelle zumindest nicht. In dieser Situation, er hatte sich verrannt, er war wie gefangen, alleine scheint es, kam er da nicht mehr heraus. Wir kommen zu Vers 15. Dort heißt es, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken, wie ein Traum nach dem Erwachen. So verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war, und als es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Bei all diesem Negativen gab es zwei positive Dinge bei Asaf, in seinem Verhalten einmal und in seinem Bewusstsein. Vers 15. Offensichtlich waren alle diese negativen und niederdrückenden Gedanken bei Asaf noch nicht nach außen gedrungen, so wie es hier aussieht. Wenn er hier sagt, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, dann verstehe ich das so, dass von seinen Gedanken noch nichts über seine Lippen gekommen war. Asaf ist uns hier ein Vorbild. Er beherrschte sich bei all dem Negativen noch, sodass seine Mitgläubigen, bezeichnet er als Geschlecht deiner Söhne oder als Geschlecht der Söhne Gottes, also sodass seine Mitgläubigen verschont blieben. Eventuell hatte er auch erkannt, dass seine Gedanken unausgegoren und negativ waren. Mit unbeherrschtem Reden können wir unser ganzes Umfeld regelrecht vergiften und andere Menschen oder Glaubensgeschwister negativ, total beeinflussen und sie mit in den Strudel reißen, sodass sie Schaden nehmen. An dieser Stelle muss ich leider bekennen, dass ich auch dieses Phänomen nicht so unter Kontrolle habe. Also hier muss ich noch viel lernen. Höchstwahrscheinlich wurde Asaf hier auch wieder bewusst, dass er auch selbst zu diesem Geschlecht der Söhne Gottes gehörte. Wenn er jetzt ungebremst seine Gedanken in Worte verwandelt hätte, das wäre absolut treulos gewesen gegen seine Mitgläubigen und gegen Gott. Dann hätte er sich versündigt. Gleichzeitig hätte er sich so verhalten wie diese Gottlosen, mit denen er sich fatalerweise verglichen hatte. Es scheint so, dass Asaf noch immer versuchte, Vers 16, durch vieles Nachsinnen sein irdisches Erleben mit der eigentlich himmlischen Ausrichtung seines Glaubens in Einklang zu bringen. Doch dem entgegen stand jedoch sein eigenes Wunschdenken, das nicht im Einklang mit Gottes Gedanken war, nämlich Gott sollte die Gottlosen nicht ungestraft davonkommen lassen. Und das Leiden, was er erlebte, passt nicht zu einem Gerechten, der sich vom Bösen abgesondert hat. Spätestens an dieser Stelle, bin ich der Überzeugung, schaltete sich Gott ein. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Asaf, der sich so verrannt hatte, von sich aus die Kurve bekommen hätte. Auf irgendeine Weise muss Asaf einen Impuls von Gott bekommen haben, sodass das Licht Gottes seinen Weg fand in seine Finsternis. Da heißt es in Psalm 94, Moment, Vers 17, wäre der Herr mir nicht eine Hilfe gewesen, so hätte wenig gefehlt und meine Seele hätte im Schweigen gelegen. Als sich Asaf dann wieder hinwendet zum Heiligtum Gottes, wird die endgültige Wende eingeleitet. Er kommt zu einer wahren Einsicht über sich selbst und erkennt seine bisher völlig falsche Denkweise. Das Hingehen zum Heiligtum Gottes bedeutet eine erneute völlige Hinwendung zu Gott und auch eine radikale Veränderung der Denkweise. Er kam dadurch auch wieder unter die Leitung Gottes. Damit ist auch der Wunsch verbunden, in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu kommen und auch darin dann zu leben. Das ist normalerweise auch der Fall, wenn ein Mensch infolge der Überführung von seinen Sünden und seinem bisher falschen Weg umkehrt zum Herrn Jesus und im lebendigen Glauben mit ihm auf Zeit und Ewigkeit verbunden wird, dann ist es sein tiefer Wunsch, nicht mehr in dem Alten der Sünde zu leben, sondern für den Herrn Jesus und nach seinem Willen zu leben. Und wenn das in Teilen misslingt, steht er durch Vergebung wieder auf und geht dieses Ziel wieder neu an. Asaf bedenkt nun das Ende der Gottlosen. Aber jetzt ganz anders. Das tat er jetzt mit den Augen Gottes. Und was er da jetzt sah, sah er jetzt vor allem im Licht der Ewigkeit. Vielleicht sah er jetzt auch seine Leiden nicht mehr so aus irdischer Sicht. Wir lesen in Römer 8, 28, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wahrscheinlich sah Asaf jetzt auch, dass Gott sehr wohl Leiden und Elend seiner Frommen sieht, daran teilnimmt, mitgeht und hindurchhilft. Und nicht nur das, er hat überhaupt Acht auf die Seinen. Und Gott nimmt auch auf jeden Fall Notiz von dem Denken, Reden, Handeln und Unterlassen eines jeden Menschen, also auch der Gottlosen. Vielleicht zwischendurch eine kurze Bemerkung hinsichtlich Verse 18 bis 20, die werde ich jetzt mal ein wenig frei auslegen, der Zeit wegen. Mit großer Sicherheit kann gesagt werden, auch wenn Asaf das in seiner ersten Einschätzung nicht sah, Gott wird die Gottlosen nicht ungestraft bzw. ohne Gericht davonkommen lassen. Kann sein, dass manch einer von ihnen in seinem irdischen Leben tatsächlich irgendwie davonkommt, ohne viel Leiden oder Krankheit, ohne größere Schwierigkeiten. Aber das ist eher die Ausnahme. Doch vom Grundsatz her werden die Gottlosen den Lohn ihrer Verirrungen schon hier am eigenen Leib empfangen. Wer das nachlesen will, zum Beispiel, der kann sich notieren, Römer 1, 16 bis 32, Galater 6, 7 bis 8, 1. Timotheus 6, Vers 9, 2. Petrusbrief oder Judasbrief. Also nochmal, Römer 1, 16, folgende, Galater 6, 6 bis 7, 1. Timotheus 6, Vers 9, 2. Petrusbrief, Judasbrief. Und dann das Schlimmere noch, wenn ein ungläubiger Mensch hier die Augen schließt und aus dem Zeitlichen abtreten muss, dann wird er im nächsten Moment die Augen aufschlagen im Hades, dem Vorzimmer der Hölle. Können wir da auch nachlesen in Lukas 16, ab Vers 19. Lukas 16, ab Vers 19. In Hebräer 10, 31, da heißt es dazu, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. schon im Hades, dem Ort der Aufbewahrung für das Gericht am großen weißen Thron, werden große, nicht endende Qualen sein. Und das Gericht am großen weißen Thron wird für die Ungläubigen damit enden, dass sie dem zweiten Tod, dem Feuersee, überliefert und damit ewiger Qual und ewiger Pein übergeben werden. Wir sehen also, das Ende der Gottlosen ist ein Schrecken ohne Ende. Wir kommen zu Vers 21, 22. Asaf sieht jetzt, dass er außerhalb der Gemeinschaft mit Gott mit einem irdisch-fleischlichen Sinn versuchte, sein schweres Ergehen und die Wohlfahrt der Gottlosen zu vergleichen und zu verstehen. Dabei war er in eine völlig falsche Denkschiene gekommen. Dadurch wurde er in seiner Seele verbittert und verwundet. Vielleicht machte er sogar Gott Vorwürfe. War Gott hier irgendwas entglitten oder außer Kontrolle geraten? War Gott etwa ungerecht? Jetzt erkannte er, dass sowas völlig haltlos und unsinnig war. Wie konnte er sich nur so versteigen und sowas ihres denken? Er demütigte sich vor Gott, er bereute das. Er tat Buße, indem er sagte, ich habe mich ja eher wie ein Tier benommen. Und aus dieser Position heraus, die Asaf jetzt eingenommen hatte, konnte Gott ihn wieder erhöhen, aufbauen und befestigen. So langsam aber sicher nähern wir uns jetzt dem Höhepunkt des ganzen Psalms. Also für mich ist es der Höhepunkt. Da heißt es ab Vers 23, doch ich bin stets bei dir, du hast meine Hand gefasst, nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Für mich der Schlüsselvers oder der größte Vers in diesem Psalm. Vers 27, denn siehe, es werden umkommen die, die sich vor dir, von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Über diesen Vers brauchen wir nicht weiter zu reden, haben wir gerade gemacht. Vers 28, ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Also Gott offenbart sich Asaf aufs Neue. Die Verse 23 bis 26 strahlen so eine unendliche Heilssicherheit und Geborgenheit aus, man hat den Eindruck, dass das für Asaf ein absoluter Höhepunkt war. Hier angekommen kann man sich absolut nicht mehr vorstellen, dass es bei Asaf je anders war. Darüber könnte man alle Schwierigkeiten bzw. das ganze Gedankenchaos von vorher vergessen. Was Asaf hier ausspricht, sind feste Zusagen von unserem Gott, der nicht lügen kann. Und diese Zusagen finden wir auch an vielen anderen Stellen der Bibel in anderer Form vielleicht bestätigt. Da heißt es zuerst, doch ich bin stets bei dir. Asaf war nie außerhalb Gottes und Gott war in ständiger Fürsorge für ihn da, auch wo Asaf außerhalb des Heiligtums in seinem Gedankenchaos versunken war. Du hast meine rechte Hand gefasst. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Wenn unser Gott unsere Hand erfasst hat, lässt er nie mehr los, selbst wenn wir mal loslassen und uns von ihm entfernen. Das merke dir gut, Gotteskind. Das hat auch Asaf erfahren, sonst wäre er ausgeglitten. Vers 2. Nach deinem Rat leitest du mich. Das ist mit das Beste, was uns überhaupt geschehen kann. Vor allem, wenn wir dann auch darauf eingehen. Aber selbst wenn wir mal abhängen, eigene Wege gehen oder sogar unsere Hand aus der Hand des Herrn rausreißen, wie gesagt, er lässt uns nicht los. Er hält uns weiter fest. Er lässt uns zwar laufen, aber er lässt uns niemals aus den Augen. Wir müssen unter Umständen vielleicht leidvolle Erfahrungen machen. Wir müssen Verderben ernten, wie es im Wort Gottes heißt. Aber irgendwann weckt Gott uns wieder auf, wenn er die Zeit für gekommen hält. Dann heißt es weiter, nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Alle Gerechten bzw. Kinder Gottes werden mit Sicherheit Gottes Herrlichkeit schauen. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde? Wenn einem Gläubigen dieses tiefe Bewusstsein geschenkt wird, verliert alles Irdische seine Anziehungskraft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Asaf das Wohlergehen der Gottlosen jetzt absolut, dass ihn das absolut kalt ließ. Er war jetzt tatsächlich zur Ruhe am Herzen Gottes gekommen. Jetzt für mich der Höhepunkt, vielleicht auch für Asaf, vielleicht auch für dich. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Diese Aussage hat mich, wie gesagt, am meisten beeindruckt. Gestern Abend musste ich ein paar Tränen verdrücken vor Freude. Und diesen Vers 26 habe ich in mein Hintergrundbild am Computer hineingeschrieben. Habe ich allezeit sichtbar vor Augen, wenn ich hier sitze. Egal, was auch immer uns hier auf der Erde noch begegnen mag, erinnern wir uns noch an die Leiden und Plagen Asafs. Selbst wenn wir dabei völlig zugrunde gehen würden, unser Lebenshaus steht unverrückbar auf dem Felsen und der Fels hat den Namen Jesus. Wir sind in ihm und er in uns und das auf ewig. Ich lese mal Kolosser 3, 1 bis 4. Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, verborgen in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Dass diese Gottesnähe und diese Zusagen Gottes müssen Asaf überwältigt haben. Sein Urteil unter dem Strich ist deshalb, fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzen sind. Und Gott zu nahen ist mir gut. Vers 28. Und der Gott naht, das heißt, der sich im Glauben mit dem Herrn Jesus verbindet, der wird auch Gott vor den Menschen bekennen. In diesem Sinn dieses Verses, dieses letzten Teils. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Amen.